Boah, ich fand's richtig gut, dieses Lied. Ich hab's noch nie vorher gehört. Geht es jemandem auch so? Habt ihr das schon mal gehört, das Lied? Ich hab das noch nie, echt? Ich hab's noch nie gehört. Ich fand's voll gut, auch wie ich es gemacht habe, echt. Voll die schöne Vorbereitung. Und jetzt mache ich alles kaputt mit so einem flapsigen Gerät. Ist doch schlimm, oder? Meine Bibel liegt noch hier. Ja, ich find's schön, wieder heute zu predigen. Ich hab das Gefühl, ich hab euch schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gesehen, weil wir hatten Urlaub, dann waren noch Herbstferien. Aber umso schöner ist es, wieder zusammenzukommen an so einem verregneten Sonntag. Die wird jetzt schon gesagt. Aber ja, ich finde es trotzdem eine schöne Gelegenheit, einfach zusammenzukommen, Gott die Ehre zu geben und ja, einfach zu schauen, was Gott uns heute zu sagen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe als Kind sehr gerne Zeichentrickserien geschaut. Geht es jemandem auch von euch so? Hat jemand als Kind Zeichentrickserien geschaut? Oder gibt es welche, die Kinder haben, die gerne Zeichentrickserien geschaut haben oder schauen? Mein Vater war immer ein bisschen streng, was das angeht. Und er hat uns immer verboten, das zu gucken. Und deswegen, wenn ich mit meinen Brüdern, sind wir immer hochgegangen. Weil oben drüber, also eine Etage oben drüber, hat mein Cousin gewohnt mit seiner Familie. Und bei denen war das ein bisschen lockerer. Man konnte immer Zeichentrickserien schauen, wann man wollte. Und so war das dann so zu einer gewissen Uhrzeit, ich weiß gar nicht mehr ganz genau wann, aber wir wussten ja, wann es kommt und dann sind wir immer hochgegangen. Das heißt, unsere Wohnung war dann so relativ ruhig und kann man es gut aushalten. Und oben waren wir alle vom Fernseher und haben diese Zeichentrickserien geschaut. Und ich habe das geliebt, mich in diese Abenteuerwelt reinzuversetzen. Kennt ihr noch die Schlümpfe und Captain Baloo und seine Crew und so weiter? Ich habe das wirklich als Kind geliebt, ne? Man konnte richtig abschalten. Und eine von diesen Serien waren die vier Musketiere. Kennt ihr jemand von euch? Die vier Musketiere? Jemand geguckt? Genau. Und es gibt ja so ein Motto, was diese Musketiere alle verbindet. Und zwar, ihr kennt es alle. Alle für einen, einer für alle. Und ich habe das echt, diese Serie war auch immer ein Highlight für mich, weil die mit ihren Degen da gekämpft haben. Und man wusste, am Ende schaffen sie es irgendwie. Aber zwischendrin hat man gedacht, okay, wie kann man das überhaupt noch schaffen? Aber die vier Musketiere haben es geschafft, weil die alle zusammengehalten haben. Und dieses Thema war denen total präsent. Und was das Thema einer für alle, alle für einen heute mit der Predigt zu tun hat, will ich euch gerne gleich sagen. Und zuerst will ich gerne den ersten Teil von unserem heutigen Predigttext vorlesen. Und zwar, wenn jemand eine Bibel hat oder eine App, kann er gerne nachschauen. Das ist Apostelgeschichte 4. Und zwar, der erste Teil sind die Verse 32 bis 37. Ich habe einen kleinen Vorteil, ich habe schon aufgeschlagen. Aber ihr habt noch ein bisschen Zeit. Okay. Die Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Beteiligten in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Wir sind ja gerade mittendrin in einer Predigtreihe von den ersten Christen, von der ersten Kirche. Und davon lesen wir viel in der Apostelgeschichte. Und diese Stelle hat mich total begeistert, weil das Motto, was die Musketiere hatten, aller für einen und einer für alle, das kann man genau auf die Situation übertragen, weil wir lesen hier, dass jeder sich um die anderen gekümmert hat und sozusagen in dieser Gemeinschaft haben sich auch alle um den Einzelnen gekümmert. Und man kann sagen, und das haben wir ja auch gelesen, die waren ein Herz und eine Seele. Das war direkt im ersten Vers. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Ich finde das total krass. Und um zu verstehen, was jetzt da genau passiert ist oder warum die in diese Situation reinkommen ist, würde ich euch gerne mit in die Situation nehmen, in der die Kirche in diesem Moment gesteckt hat. Vorher ist Jesus schon gestorben. nur für die Leute, die vielleicht nicht ganz genau wissen, wo die Apostelgeschichte einzuordnen ist. Jesus ist vorher gestorben und auch schon wieder auferstanden. Und durch seine Auferstehung bekommen die Jünger neue Hoffnung. Die Situation war so, dass ja die Jünger in den Evangelien, haben wir davon gelesen, dass die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Sie sind hinter ihm hergelaufen und Jesus hat sie angeführt. Und sie haben in der Zeit sehr, sehr viel gelernt über Jesus, über Gott, über die Bibel und wie man als Christ oder als Jesus-Nachfolger leben kann. Und plötzlich, obwohl er es angekündigt hat, ist Jesus gestorben und die Jünger sind in ein tiefes Loch gefallen. Und dadurch, dass Jesus wieder auferstanden ist, haben sie wieder neue Hoffnung bekommen. Und dann, nachdem Jesus sich nach seiner Auferstehung ein paar Leuten gezeigt hat, ist er dann wieder in den Himmel gefahren. Also steht so geschrieben und ich vermute mal, vielleicht ist er nach oben gewandert, geschwebt, wie auch immer, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist er wieder zurück in den Himmel gegangen. Und kurz danach sind etwa 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Und vielleicht fragst du dich, was die Ursache für diese Glaubenseskalation ist. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, müssen wir in Apostelgeschichte 2 nochmal rein. Und dort wird beschrieben, wie der Heilige Geist zu den Jüngern gekommen ist oder wie der geschickt wurde. Und das war was völlig Neues und es hatte diese gewaltigen Auswirkungen. Weil Jesus hat gesagt, der Heilige Geist, also der Geist Gottes, ist mein Nachfolger und der kommt in jedes Herz von jedem, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgen möchte. Und diese Auswirkungen von dem Heiligen Geist lesen wir, 3000 Leute sind Jesus Nachfolger geworden und die Jünger haben angefangen vor großen Mengen von Jesus zu erzählen, ja. Und wenn ihr schon denkt, dass manche Gemeinden in Deutschland groß sind, 3000 Leute ist eine ordentliche Hausnummer und direkt am Anfang sind 3000 Leute zum Glauben gekommen und die Jünger haben auch angefangen, also in den Tempel zu gehen und auch im Tempel zu lehren. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es gibt schon Lehrer im Tempel und die Lehrer, also die Priester, haben immer was anderes gelehrt, als was die Jünger jetzt machen. Und die waren diejenigen, die sogar dafür verantwortlich waren, dass Jesus verurteilt wurde und auch umgebracht wurde. Und seine Jünger gehen jetzt wieder in den Tempel, dort, wo Jesus auch schon war, wo er bekannt war, und haben angefangen, wieder von Jesus zu erzählen und von seinem Reich zu sprechen und zu lehren. Das heißt, man kann eins und eins zusammenzählen. Es geht ganz schnell, dass die Jünger die gleichen Probleme bekommen haben, wie Jesus auch schon, nämlich die Priester. Und die Priester haben direkt angefangen, darüber nachzudenken, wie können wir jetzt aus der Nummer rauskommen? Wahrscheinlich haben sie sich gefragt, wie das passieren konnte, dass die Situation so eskaliert, so viele Leute zum Glauben kommen, obwohl denjenigen, an den sie glauben, dass er schon tot ist. Das macht eigentlich keinen Sinn. Warum sollte man an jemanden glauben, der schon tot ist? Und dann haben sie nicht lang gefackelt und haben die Jünger, also die Apostel werden sie jetzt genannt, haben sie gefangen genommen und über Nacht im Gefängnis gelassen. Und am nächsten Tag gab es dann einen Prozess und alle Priester und Leute, die was zu sagen hatten, also diese obersten religiösen Führer, gingen in einen Raum, vielleicht so groß wie der hier, und die haben sich alle versammelt und es gab eine Anhörung und ein Verhör. Und dann haben sie gefragt, wie könnt ihr das machen? Warum hört ihr nicht auf damit und was soll das überhaupt? Und dann hat Petrus, weil er der Anführer von diesen Nachfolgern Jesus war, hat ganz mutig gesagt, woran sie glauben und dass Jesus auferstanden ist. Und dann waren sie erstmal sehr beeindruckt davon, dass Petrus so klar davon spricht und waren auch ein bisschen geschockt, weil sie hatten jetzt ein kleines Problem. In der Zwischenzeit, wo die Jünger eingesperrt hatten, haben sich insgesamt 5000 Leute, also sind zu Jesus gekommen und haben Jesus ihr Leben gegeben. Also wir sind nicht mehr bei 3000, sondern jetzt bei 5000. Und man kann schon ein bisschen Angst bekommen, wenn man denkt, dass jetzt so ein Movement entsteht und 5000 Leute innerhalb von ein paar Wochen so diesem Jesus nachlaufen. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir können die jetzt nicht umbringen, weil das wird vielleicht irgendwie dann die Situation noch mehr eskalieren. Und deswegen wollen wir gerne die Jünger wieder freilassen. Und sie haben noch versucht, das ein bisschen in Grenzen zu behalten und haben gesagt, okay, ihr dürft aber auf keinen Fall weiter von diesem Jesus erzählen, aber wir lassen euch trotzdem frei. Und jetzt muss man nicht besonders einfallsreich sein, um sich vorzustellen, dass die Jünger trotzdem weiter davon erzählt haben. Weil das genau das war, was ihr ganzes Herz erfüllt hat und wovon sie überzeugt waren, wovon sie begeistert waren. Diese Leidenschaft und dieser Heilige Geist, der ihnen das auch so aufs Herz gelegt hat, das weiterzugeben. Was wir hier lesen, die Situation, die wir in der Apostelgeschichte 5 oder beziehungsweise 4 und 5 gelesen haben, ist die Auswirkung, die Konsequenz von dieser starken Bewegung. Und wir haben gelesen, dass nicht ein einziger seinen Besitz als sein persönliches Eigentum betrachtet hat, sondern dass jeder das geteilt hat, was er hatte, und dass der Besitz neu strukturiert wurde. Es gab Leute, die haben ihren ganzen Besitz, ihr Haus, ihr Land, ihr Grundstück verkauft und haben das den Aposteln, also die Jünger, haben das denen zu Füßen gelegt. Ja? Und dieses zu Füßen legen bedeutet, du hast jetzt die Kontrolle über diese Sachen, die ich verkauft habe, und ab jetzt kannst du bestimmen, wem das gegeben werden soll, das ganze Geld. Das bedeutet, dass die Leute, die arm waren, auf einmal ganz unverhofft total Geld bekommen haben, sodass sie ein normales Leben führen konnten. Die mussten nicht mehr betteln, die mussten nicht mehr überlegen, was kann ich heute essen und was werde ich morgen essen können, habe ich überhaupt morgen was zu essen, sondern man hat sich umeinander gekümmert. Und die Leute sind füreinander eingestanden und die Apostel haben jedem das gegeben, was er braucht. Und es war ein totales Vertrauen da. Und die Konsequenzen, die Folgen, die davon abzuleiten sind, ist, dass wir es lesen, dass niemand unter ihnen Not leiden musste. Ich bin total begeistert von diesem Zusammenhalt, ganz ehrlich. Als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, wie schön wäre Offenbach, wenn wir alle so ticken würden. Wenn wir alle alles verkaufen würden, und dann hätten wir ein Jahr ein richtig gutes Leben und danach hat keiner mehr irgendwas. Aber es geht darum, dass in diesem Moment das genau das Richtige war. Ja? Die Leute haben nicht gedacht, okay, wenn ich kein Haus mehr habe, dann habe ich keine Sicherheiten mehr, dann habe ich keine Existenz mehr, und wenn das Geld irgendwann aufgebraucht ist, weil die armen Leute haben ja nicht gearbeitet vielleicht. Vielleicht waren die gar nicht fähig zu arbeiten und trotzdem haben die ihren Besitz verkauft und es den Armen gegeben. Ich finde es total beeindruckend. Und hier erleben wir wirklich die Liebe in einer ganz reinen Form zu den Mitmenschen. Diese Liebe bedeutet, dass man zuerst nach dem anderen schaut und erst dann auf sich selbst. Man schaut auf die Bedürfnisse des anderen, bevor man an seine eigenen Bedürfnisse denkt. Manche behielten ihr Haus, ja, zum Beispiel, es gibt ein Beispiel von Maria, die hat ihr Haus behalten, aber sie hat ihr Haus aufgemacht, damit die ganze Gemeinde sich bei ihr zu Hause treffen konnte. Wenn jeder sein Haus verkauft hätte, dann hätten die irgendwo unter freiem Himmel oder in einer Scheune das machen müssen, aber somit konnten sie sich noch bei ihrem Haus treffen, und andere, wie Barnabas, der hier am Ende erwähnt wird, der hat sein ganzes Haus wirklich verkauft und den Erlös den Aposteln gegeben. Und wisst ihr, was ich ganz spannend finde? Man könnte ja denken, wenn man jetzt den Heiligen Geist bekommen hat, und das ist ganz frisch, ganz neu, ganz aufregend, und man fühlt sich wie, als ob man neu geboren wäre. Eigentlich ist man sogar neu geboren worden, aber das ist ein anderes Thema, aber weil der Heilige Geist kommt, dann ist man neu geboren. Und dann könnte ich mir vorstellen, wenn ich da wäre, ich würde mich auch danach sehen, noch mehr davon zu haben. Und oftmals ist es so, dass wenn man den Heiligen Geist erlebt, dass man sich nach mehr sehnt und dass man dann den Fokus drauf setzt, wie kann ich mehr davon bekommen? Ich kannte mal einen, der hat mir erzählt, also der war ein Drogenabhängiger, der wurde frei, und der hat gesagt, der Heilige Geist ist wie die beste Droge ever, ohne Nebenwirkungen, aber sie macht genauso süchtig. Und das hat er gemeint, weil er so erfüllt war davon und weil er vorher eben diese Drogen hatte und da in so einem ganz tiefen Sumpf festgesteckt ist. Aber obwohl das so eine schöne Sache ist, haben die Leute sich nicht danach ausgestreckt, noch mehr vom Heiligen Geist, oder das war nicht das Hauptziel, sondern das Hauptziel war, wie kann ich den anderen Menschen helfen? Weil wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, mit Gottes Geist, dann sind wir nicht auf uns selber bedacht, sondern wir schauen auf den anderen und schauen, was kann ich dem anderen Gutes tun? Und neben dieser unglaublichen Gemeinschaft haben sie weitergemacht, von Jesus zu erzählen. Wir lesen in Vers 33, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebt es, Gottes Gnade in reichem Maß. Also genau das, was sie eigentlich nicht machen durften vorher, was die Priester ihnen verboten hatten, haben sie ganz kraftvoll gemacht, weil der Heilige Geist sie dahin gebracht hat und hingeführt hat. Und es wurde eine gewaltige Bewegung, ein gewaltiges Movement, weil der Heilige Geist so stark davon, also da drin gewesen ist und so gelebt hat. Und am Ende dieses ersten Abschnitts finden wir eine Person, die heißt Josef, und sie wird von den Aposteln Barnabas genannt. Und ich will euch kurz erklären, wer dieser Barnabas ist. Es war ein Jude und ein Levit. Und die Leviten waren zuständig für den Tempel und auch die Priester, die im Tempel arbeiten. Also die hohen Leute, die eigentlich dagegen waren, dass die weiter von Jesus erzählen. Das war jetzt einer von denen. Und das heißt, er war derjenige, der sein Grundstück verkauft hat. Und dieses Statement, was dahinter steckt, ist ein Levit, also ein Jude, ein Levit, ausgerechnet ein Levit, so diesem Jesus hinterherläuft, ist ein starkes Zeichen, dafür, dass er hundertprozentig davon überzeugt ist, weil er genau gewusst hat, dass das auch eine gewisse Signalwirkung hat. Weil eigentlich die Leviten für den Tempel zuständig waren und dafür die Gebote einzuhalten. Wisst ihr, als ich das so gelesen habe, diese Stelle, dann musste ich ganz stark an meine Zeit in Wiedenest denken. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich, bevor ich nach Offenbach gekommen bin, waren Julie und ich in Wiedenest und dort habe ich Theologie studiert. Also ich habe Predigen gelernt und vieles über Gott gelernt und auch die Bibel. Und natürlich hat man auch neue Leute kennengelernt. Und weil wir alle neu an diesem Ort waren und alle Leute nur extra zum Studieren nach Wiedenest gezogen sind, haben sich ganz schnell neue Freundschaften entwickelt. Und es war eine ganz große Offenheit da. Und der Grund, warum ich mich damals für Wiedenest entschieden hatte, es gibt ja auch noch gute andere Orte, wo man sich ausbilden lassen kann oder wo man Theologie studieren kann, war, dass ich bei einem Schnuppertag was Tolles erlebt habe. Und zwar, ich bin mit der Julie hingefahren, weil wir wussten nicht, wo sollen wir das jetzt machen, wo sollen wir hinziehen, wo führt Gott uns hin und haben uns das einfach angeschaut. Und dann sind wir nach Wiedenest gekommen und haben die Leute kennengelernt, die schon dort studieren. Und was mir aufgefallen ist, es war so eine ganz besondere Atmosphäre von gegenseitigem Wertschätzen und einer Liebe untereinander. Ihr kennt es vielleicht, wenn man Leute fragt, wie ist euer Studium, dann sagen die, ja, ist ganz okay, aber meine Professoren, die taugen gar nichts und man zieht die so ein bisschen durch den Kakao. Und da war das ganz anders. Die Leute haben davon geschwärmt, dort zu sein. Die haben von den Dozenten geschwärmt und haben gesagt, das sind die besten Dozenten, die es gibt. Wir sind so begeistert, hier zu sein, das ist der beste Platz, an dem wir Theologie studieren können. Und ich habe gedacht, okay, die haben kein Geld dafür bekommen. Ja, verstehe mich nicht falsch. Die haben nicht jede Leute, die dann so geschnuppert haben, gab es nicht vorher den Auftrag, versucht die für uns zu gewinnen, sondern es waren ganz normale Studenten, die so davon geschwärmt haben. Und das hat mich beeindruckt. Und ich habe gemerkt, dass da diese Stimme und diese Atmosphäre ist von gegenseitigem Wertschätzen und Respekt. Das hat mich total begeistert. Und als wir dann nach Wiedenest gezogen sind, und natürlich ist es dann so ein Eingewöhnungsprozess, man kommt an, man lernt neue Leute kennen, man stellt sich auf das neue Leben ein, die kamen beide hier aus der Nähe und dann waren wir auf einmal auf dem Dorf und ich muss euch sagen, das war auch das regenreichste Dorf in Deutschland mit dem meisten Niederschlag und trotzdem haben die Leute so geschwärmt. Ihr müsst euch das vorstellen, Wiedenest ist in so einem Tal und das ist das Oberbergische Land, ist das erste Gebirge von Holland, das heißt die ganzen Regenwolken kommen vom Holland nach Wiedenest. Und dann denken die sich, ja, eine gute Idee, jetzt mal loszuregnen. Und es gab eigentlich immer Regen. Du hast immer die Aussicht auf den nächsten Hügel gehabt und die Wolken waren wie so ein Deckel darüber. Das heißt, du bist hergekommen und dachtest dir so, okay, schön hier zu sein. Weißt du, wenn man hier in Frankfurt oder Offenbach aufgewachsen ist, dann kennt man das, dass man eine weite Sicht hat. Ja, dass man, wenn man vielleicht nicht ganz im Erdgeschoss wohnt, aber dann hat man so eine gewisse Sicht und man hat so eine Weite. Ich mag das total gerne. Und dann kommen wir nach Wiedenest. Und es ist erstmal so ein bisschen okay und immer regnet es und es ist auch durchschnittlich 3-4 Grad kälter als hier. Also ein schöner Ort, um zu studieren. Aber was mich so beeindruckt hat, war eben dieses, dass die Leute trotzdem so begeistert waren davon. Und dann haben wir gemerkt, dass es eine gewisse Kultur in Wiedenest gab. Wenn ich von Kultur spreche, sage ich nicht, dass es jetzt nur eine besonders deutsche Kultur wäre oder eine besonders internationale Kultur, sondern eine Kultur, die noch über diese Wertschätzung hinausgeht, die ich schon dort vorher gelebt habe, sondern es war eine Kultur, dass man gegenseitig auf die Bedürfnisse des anderen geschaut hat. Und wenn ihr ein Beispiel davon wollt, man hat sich gegenseitig unterstützt und geholfen. Und es gab eine Zeit, oder eigentlich war es die ganze Zeit so, dass wir nach Wiedenest gekommen sind und unser Plan war so, also man muss ja ungefähr rechnen, dass man genug Geld im Monat hat, damit ich studieren kann und deswegen hat die Julie gesagt, okay, dann suche ich mir schnell einen Job, müsste ja nicht so schwer sein, da einen Job zu finden und dann arbeite ich ein bisschen und du kannst dann studieren und das klappt schon. Ich habe dann noch so einen kleinen 450-Euro-Job gehabt und wir haben gedacht, das muss irgendwie klappen, weil wir glauben ja, dass Gott uns das vorbereitet hat. So, jetzt sind wir angekommen in Wiedenest. Und die Julie hat angefangen, einen Job zu suchen. Und die hat Bewerbung geschrieben, hat im Internet gesucht und es hat nicht geklappt. Es hat einfach nicht geklappt. Und die Firma, wo ich meinen 450-Euro-Job hatte, ist pleite gegangen. Und ich hatte keinen 450-Euro-Job mehr. Das heißt, wir hatten jeden Monat zu wenig Geld. Und jetzt stellt euch vor, frisch dahin gegangen. Und auf einmal merkt man, okay, irgendwie ist es ein totaler Rückschlag und wir wissen gar nicht, wie wir jetzt immer unsere Studiengebühren bezahlen, wie wir die Miete bezahlen, wie wir unser Essen, unser Unterhalt bezahlen können. Und dann haben wir erlebt, dass Gott sich dazugestellt hat und treu auf unserer Seite war, obwohl es schwierig war. Er hat uns immer versorgt. Wir hatten immer genug Geld, wir konnten immer die Miete bezahlen. Es gab verschiedene Möglichkeiten oder Wege, die Gott benutzt hat, um uns zu versorgen. Manchmal gab es Designaufträge für mich. Also unabhängig von diesem 450-Euro-Job habe ich mich noch selbstständig gemacht als Designer nebenbei und konnte immer durch verschiedene Aufträge immer wieder auch die Miete bezahlen. Und dann gab es noch irgendwelche Rückzahlungen manchmal. Und dann, mein persönliches Highlight, waren so kleine Umschläge. Und ich will euch erklären, was dahinter steckt. Wir hatten ein Wiedennest. Jeder, der da studiert hat, hatte ein Fach. Das war so ein großer Schrank, der war vielleicht so hoch, ganz breit. Und dann hatte jeder von uns so ein Fach. In dem Fach sind dann benotete Exegesen, also Ausarbeitungen über die Bibel gekommen, Tests, Klausuren, Informationen, Sachen, die wir wissen müssten als Studierende. Und es gab diese kleinen Umschläge manchmal. Und wenn es uns schlecht ging, oder es gab einen Moment, wo es besonders eng war, und zwar hatten wir einige Schulden schon, weil Gott sich ein bisschen Zeit gelassen hat mit der Versorgung. Und dann hatten wir einige Schulden schon aufgebaut und ich konnte das nicht abbezahlen, weil wir das Geld nicht hatten. Und dann habe ich zu Gott gesagt, okay Gott, ich brauche von dir ungefähr 1.000 Euro. Und wenn ich die 1.000 Euro von dir bekomme, dann zahle ich die ganzen Schulden ab, die wir jetzt gemacht haben und den Rest gebe ich wieder zurück. Da kannst du mir gerne jemanden zeigen, an den ich das geben soll. Ich gebe das dann weiter. Ich will nur meine Schulden abbezahlen, damit wir wieder auf Null sind. Ihr werdet es nicht glauben. Eine Woche später haben wir 1.000 Euro gehabt. Eine Woche später. Durch verschiedene Wege, die Gott vorbereitet hat. Unter anderem ein kleiner Umschlag. Und ich weiß noch genau, wir waren abends noch in Wiedennest und wir haben gesagt, komm, wir gehen noch mal kurz an dem Postfach vorbei. Man weiß es ja nicht, vielleicht liegt da was drin für uns. Und ich bin da hingekommen, ich habe schon von Weitem mein Fach gesehen, ich wusste ja genau, wo das ist, habe das gesehen und bin hingelaufen und ich habe gesehen, da war so ein kleiner Umschlag drin. Dann bin ich da hingegangen, habe meinen Umschlag rausgeholt und ich dachte schon, da könnte was drin sein, ich wusste es natürlich nicht. Und dann meinte die Julie, mach du den mal auf, ich will es gar nicht machen, mach du den mal auf. Und dann habe ich den in die Hand genommen. Man hat so Gewicht und sowas, ne? Aber mit den Scheinen ist schwierig zu schätzen. Dann habe ich das aufgemacht und ich habe zu Julie gesagt, Julie, da sind 500 Euro drin. Und die hat angefangen zu lachen, erzähl nichts. Vielleicht 200, okay, aber nicht 500. Da waren 500 Euro drin. Und das ist für mich ein Zeichen gewesen davon, wie Gott versorgt und wie man unabhängig von seinen eigenen Bedürfnissen, weil es gab niemanden, der da reich war. Es gab niemanden, der dann einen dicken Job mit einem dicken Auto gehabt hat. Das waren alle Studenten. Und irgendwer von denen hatte 500 Euro übrig und Gott hat dem gesagt, gib es mal den Tietkes, die brauchen gerade 500 Euro. Und der hat das gemacht. Und anonym. Also wir wussten nicht, wer das ist. Aber in dem Moment ging es gar nicht darum, von wem das Geld jetzt kommt, sondern es ging darum, dass wir Gott dafür gedankt haben, dass er uns versorgt. Weil Gott treu ist. Weil Gott zu seinen Verheißungen steht und er uns nicht im Stich lässt. Wenn wir gewusst hätten, von wem das Geld gekommen wäre, dann gäbe es so eine Situation, okay, vielleicht sind damit Erwartungen verknüpft, vielleicht denkt er jetzt, wir müssten uns bei ihm irgendwie revanchieren, gar nicht mal bewusst, sondern mehr unterbewusst. Aber dadurch, dass es anonym war und wir überhaupt nicht wussten, von wem das Geld kam, war es ganz klar, dass damit überhaupt keine Verpflichtung verbunden war, sondern das einfach ein Geschenk war von Gott. Es war überwältigend für mich. Es sind so Momente, da ist man den Tränen nah und man kann nur sagen, danke Gott für deine Versorgung. Danke dafür, dass du treu bist und dass du gut bist. Und dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Aber wir waren mit der Geschichte nicht alleine. Wir hatten Dienstagmorgens, war es jedes Mal so eine Werksandacht. Die erste Stunde, also keine Vorlesung, sondern alle zusammen in einem Raum, so wie hier. Und man konnte dann von verschiedenen Erfahrungen berichten, vielleicht von Predigten, die man gehalten hat, vielleicht von Praktika oder auch von Sachen, wo man einfach Danke sagen möchte. Und es gab immer wieder Leute, die nach vorne gekommen sind, die haben auf einem normalen Stuhl gesessen, die sind nach vorne gekommen und haben gesagt, letzten Monat sah es für mich so und so aus. Ich hatte ein Minus von so und so auf meinem Konto. Und dann habe ich diesen Umschlag in meinem Fach entdeckt. Und genau der Betrag, obwohl ich es keinem gesagt habe, genau der Betrag war in diesem Umschlag drin und ich konnte das begleichen und es war auf den Cent genau. Immer wieder kamen so Geschichten. Und das war diese Kultur, von der ich gesprochen habe. Diese Kultur, den anderen anzuschauen mit seinen Bedürfnissen und in seiner Not und dort einzugreifen, wo der andere mich gerade gebraucht hat. Und es ging nicht darum, irgendwie gut dazustehen, weil man wusste ja nicht, woher das kommt. Es war genau im richtigen Moment, genau der richtige Betrag, ganz oft. Und vielleicht denkst du dir, okay, so schön kann es in Wiedenest nicht gewesen sein. Das hört sich zu schön an, um wahr zu sein. Und natürlich, es gab Konflikte, es gab Probleme, auch im heiligen Wiedenest. Es gab Konflikte, die man dann besprechen musste, wo man sich aussprechen musste. Ja, natürlich. Und genauso wie auch Wiedenest nicht perfekt ist, ist auch die erste Gemeinde nicht perfekt gewesen. Weil, ich muss euch leider enttäuschen, es gibt keine perfekte Gemeinde. Und wenn ihr lang genug bei uns gewesen seid, haben wir euch bestimmt auch mal enttäuscht. Weil wir auch nicht perfekt sind. Und ich will gerne den zweiten Abschnitt von unserem Text mit euch zusammenlesen. Und zwar steht der genau im Anschluss an den Text, den wir eben hatten, Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös dieses Grundstücks für dich behältst? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen, das war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefstes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus sie, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, antwortete Sapphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Sapphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus Füßen liegen. Da trugen sie ihn ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Wow, genauso beeindruckend wie die erste Stelle, die wir hatten, wie positiv das dargestellt wurde, dass die Gemeinde ein Herz und eine Seele war, das keiner leiden musste, genauso beeindruckend ist es jetzt auch im negativen Sinne, was hier ganz schonungslos beschrieben wird. Unfassbar. Wir haben hier ein Ehepaar, was in der Gemeinde ist, was auch ein Teil von diesem Movement ist, Hananias und Sapphira. Und sie waren vielleicht total beeindruckt von Barnabas, der sein Grundstück verkauft hat und den Erlös total abgegeben hat an die Apostel und sie wollten mitziehen, aber sie wollten eben nicht das ganze Geld der Gemeinde spenden, sondern sie haben so einen Teil davon für sich behalten. Und wisst ihr, was mir ganz wichtig ist, die Sünde, die Hananias und Sapphira hier betrieben haben, war nicht, dass sie nicht das ganze Geld gespendet haben. Das ist ja ihr Eigentum. Keiner würde von dir jemals verlangen, dass du dein ganzes Geld spenden sollst. Aber die Sünde war, dass sie so getan haben, als wäre es das ganze Geld, was sie abgeben. In Wirklichkeit haben sie aber noch was in der Hinterhand behalten. Vielleicht, um noch Schulden abzudecken, vielleicht für schlechte Zeiten, vielleicht als Notgroschen. Aber egal, wie es gewesen ist, das war eine Lüge und das war Heuchelei. Und Hananias steht hier im absoluten Kontrast zu Barnabas. Lars, kannst du bitte kurz nach vorne kommen? Du kannst dir gerne aussuchen, wer von beiden du sein möchtest. Hananias oder Barnabas?
Egal.
Egal. Okay, du bist Barnabas. David, kommst du bitte auch nach vorne? Du hast nicht mehr so ganz viel Entscheidungsfreiheiten. Du bist Hananias. Ja. Schaut euch diese beiden Männer an. Wenn ihr sie nicht kennt, wüsstet ihr jetzt nicht, wer von beiden wer ist. Oder wenn ich es nicht gesagt hätte, wüsstet ihr es nicht. Aber es gibt einen großen Kontrast zwischen den beiden. Lars, stell dich bitte mal hier auf die andere Seite. Wir brauchen hier eine Trennung. also ganz sichtbar eine Veränderung hier. Und zwar, was euch beide verbindet, ist, beide von euch, ihr habt beide ein Grundstück verkauft. Ihr wart beide dabei, was passiert ist, und ihr habt beide ein Grundstück verkauft. Aber die Motivation von Barnabas war, dass du den Leuten helfen wolltest. Deine Motivation war, dass du denen helfen willst. Deine Motivation war das Ansehen der Menschen. Du wolltest auch als einer von denen gelten, die ihr ganzes Geld in den Arm geben. Du hast dein Grundstück verkauft und dachtest, oh, so wie der Barnabas angenommen wird, so würde ich gerne auch angenommen werden. So gut wie er dasteht bei den Menschen, das will ich auch gerne haben. Ich will auch dieses Ansehen haben. Deswegen bist du nachgezogen, aber du hast nicht alles der Gemeinde gegeben. Barnabas, du hast die Menschen geliebt. Deine Motivation war, dass du eine große Liebe von dem Heiligen Geist für diese Menschen empfunden hast, die in Not waren. Deswegen hast du dein Grundstück verkauft und alles an die Gemeinde gegeben. Du wolltest geliebt werden von den Menschen. Du hast die Menschen nicht geliebt, du wolltest von denen geliebt werden. Du wolltest diese Anerkennung haben. Und du hast das ganze Geld an die Apostel gegeben, Barnabas. Vielen Dank. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Du hast einen Teil behalten. Du hast total auf Gott vertraut und du hast nicht darauf vertraut, dass dieses Stück Land irgendwann eine Sicherheit für dich ist oder eine Geldanlage, sondern du hast alles abgegeben. Du hast auf Gott vertraut, dass er dich nicht im Stich lässt, wenn du dein ganzes Geld an die Gemeinde spendest. Und du hast nicht Gott vertraut, du hast auf dein Geld vertraut. Du wolltest diesen Notgroschen behalten für schlechte Zeiten oder für was auch immer. Das Vertrauen war nicht auf Gott. Du hast ein reines Herz. Du hast mit deiner Motivation war total rein und du wolltest es aus Liebe machen. Und du bist ein Heuchler. Vielen Dank, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Ihr seht, was für ein großer Unterschied zwischen den beiden war, Barnabas und Hananias. Und wisst ihr, man kann sich jetzt durchaus die Frage stellen, warum Gott gleich so extrem reagieren musste. Als ich das gelesen habe und das nochmal so ganz ausführlich beschrieben, wie erst der Mann und dann die Frau auch beide sterben, weil sie gelogen haben, weil sie geheuchelt haben, finde ich ein bisschen extrem. Und wir finden in diesem Text keine Antwort darauf, warum Gott so extrem gehandelt hat. Aber ich will euch nochmal vor Augen führen, in welcher Phase die erste Kirche in dem Moment war. Es gab diese Bewegung, die allererste Gemeinde, ganz frisch. Es war eine unglaubliche Reinheit da. Ihr wisst, wie das beschrieben wurde. Ihr wisst, in welcher Situation die waren und wie sehr sie an den anderen gedacht haben. Und was hier passiert ist, diese Heuchelei, die hier langsam an die Gemeinde herangetragen wurde, wenn das die Runde gemacht hätte und wenn sich andere Leute davon anstecken ließen, dann wäre das eine ganz bittere Sache geworden und die Gemeinde hätte das nicht überlebt. Es gab so viel Anfeindung und es gab so viel Gefahren, das hätte die Gemeinde nicht überlebt und diese Reinheit wäre total verloren gegangen. Und dieses Feuer, was wir gemerkt haben, dieses Feuer, was sich ausgebreitet hat, was die Leute angetrieben hat, diese Liebe, das wäre alles kaputt gegangen. Und die Folge davon ist eben, dass Gott so drastisch einschreitet. Ich kann es euch nicht erklären, warum, aber ich kann nur Gott vertrauen, dass er weiß, was er tut und dass er gerecht ist. Und die Folge, die davon zu spüren ist, ist, dass die Leute eine tiefe Ehrfurcht vor Gott bekommen haben. Sie wurden ehrfurchtig, die Kirche wuchs weiter, keiner war abgeschreckt davon und hat gesagt, mit dem will ich nichts zu tun haben, das ist mir zu heikel, das ist zu gefährlich, sondern die Gemeinde ist weiter gewachsen, die haben sich noch weiter ausgebreitet und die waren hoch angesehen bei den Menschen. Ich will gerne mit euch zurückkehren ins Jahr 2017. Das ist ja schon einige Jahre her und die Kirche hat sich sehr verändert seit der Zeit. Sowohl die katholische Kirche als auch die evangelische Kirche, als auch die Kirche am Staat. Wir sind alle nicht mehr so, wie das da beschrieben war. Und ganz wichtig ist mir hier, dass man aus dieser Art, den Glauben zu leben und Kirche zu leben, dass man daraus kein Gesetz macht. Ich will nicht sagen, am Ende des Gottesdienstes habe ich ein Formular für euch vorbereitet, wo ihr eure Grundstücke und Häuser verkauft. Und das Geld könnt ihr mir geben. Keine Angst, ihr kommt aus der Nummer high wieder raus. Aber es geht darum, dass wir genau diesen Fehler nicht machen dürfen. Man darf daraus kein Gesetz machen, denn der Heilige Geist hat die Menschen in die Situation geführt. Das kam nicht von außen, sondern das kam von innen. Der Heilige Geist hat sie dazu geführt. Und wenn du zu mir kommst und sagst, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll mein Haus verkaufen, mein Grundstück verkaufen, euch das Geld geben, dann würde ich sagen, okay, prüf das bitte nochmal, schlaf nochmal eine Nacht drüber, aber es wird niemals sowas von euch verlangen. Was Gott tut, weiß ich nicht. Wenn Gott so verrückte Sachen heute noch tut, ich habe keine Ahnung. Aber das war keine Sache, wo man erst eine Regel draus machen darf oder wo man ein Gesetz draus machen darf. Dann wird es nämlich nicht funktionieren. Und wenn wir heute ein Gesetz draus machen würden, dann hätten wir diese Stelle grundlegend falsch verstanden, weil es darum geht, auf den Heiligen Geist zu hören und genau Gesetz nämlich zu vermeiden. An was erinnert euch das, wenn man daraus ein System machen würde? Gibt es ein System, was euch vertraut kommt? Ich denke da zum Beispiel an den Kommunismus. Ja? Ihr wisst, was mit dem Kommunismus passiert ist. Ist nicht ganz gut gegangen. Die Leute haben sich darauf ausgeruht. Ja? Ihr habt es alle im Geschichtsunterricht gehabt. Es ist in die Brüche gegangen, weil es ein System war, was an die Leute herangetragen wurde und nicht von innen heraus kam. Der Wunsch war nicht da, alles zu teilen, sondern das wurde einfach so beschlossen. Und der Unterschied zu der ersten Kirche und zu den ersten Christen war nämlich, dass es aus dem Herzen kam, weil der Heilige Geist in ihnen gewohnt hat. Aber ich glaube trotzdem, dass es falsch wäre, zu sagen, was der Heilige Geist damals getan hat. Wenn er es heute nicht macht, dann sind wir ja fein raus. Weil wir können uns, obwohl wir nicht daraus eine Regel machen, können wir uns trotzdem einige Sachen davon abschauen. Und zwar geht es mir darum, dass wir uns ein Beispiel nehmen an dieser Einstellung von den Christen damals, von dieser Ausrichtung. Lasst uns anfangen, wie die ersten Christen, wie die erste Kirche, zu schauen, wie kann ich den Leuten in meiner Umgebung dienen. Lasst uns anfangen zu fragen, wie wir den anderen Gutes tun können. Und dabei soll es nicht um Anerkennung gehen. Dabei soll es auch nicht darum gehen, dass man eine große Nummer sein soll hier im Gottesdienst oder dass alle wissen, ah, okay, der Tietke hat viel Geld gespendet, sehr guter Christ. Darum geht es überhaupt nicht. Deswegen auch könnt ihr es auch sowas, wenn ihr zum Beispiel Geld gibt, könnt ihr es auch anonym machen, weil ihr dann eben nicht im Licht steht, sondern weil Gott im Licht steht, wo er hingehört. Lasst uns anfangen, nicht auf diese weltlichen Sicherheiten zu schauen, die wir hier auf der Erde haben, sondern uns ganz von Gott abhängig zu machen. Lasst uns wie Barnabas sein. Lasst uns die Menschen um uns herum lieben und unserer Liebe Taten folgen lassen. Lasst uns ein reines Herz bekommen oder haben wie Barnabas und lasst uns keine Heuchler sein wie Hananias. Ich will gerne nochmal zusammenfassen, über was wir gesprochen haben. Wir haben in Apostelgeschichte 4 und 5 von der ersten Gemeinde lesen. Und es war der absolute Wahnsinn. Die Leute waren ein Herz und eine Seele. Und die hatten eine überragende Zeit, obwohl es Schwierigkeiten gab. Sie haben auf den anderen geschaut und nicht auf sich selbst. Sie haben alles aufgegeben für den anderen. Und trotzdem gab es auch schon Schwierigkeiten. Trotzdem gab es schon Heuchelei. In dem Fall von Hananias und Sapphira haben wir gesehen, was passiert, wenn wir unreine Motive haben hinter unseren Handlungen. Wir haben gesehen, dass Barnabas und Hananias genau die entgegengesetzten Menschen waren mit der genau anderen Herzenseinstellung. Während Barnabas die Leute geliebt hat, war Hananias nur darauf aus, anerkannt zu werden und respektiert zu werden und in einem guten Licht dazustehen, genauso wie Barnabas. Ohne wirklich dabei auf Gott zu vertrauen, weil er immer dieses Geld in der Hinterhand gehabt hat für schlechte Zeiten. Er hat Gott belogen und hat vorgegeben, etwas anderes zu sein, als er eigentlich ist. Könnt ihr euch noch an die Antwort von Petrus erinnern, die er Hananias gegeben hat? Der Satan, der Teufel, der Widersacher Gottes, ist immer wieder auf der Suche nach Menschen, die er von Gott trennen kann. Und Petrus hat gesagt, dass Hananias Herz erfüllt wurde vom Satan und von seinen Lügen. Und es ist nur möglich gewesen, weil Hananias eine Entscheidung getroffen hat. Eine Entscheidung, dass er Gott nicht vertrauen möchte und dass er erst an sich selber denken möchte. Und im Fall von Hananias hat er es leider geschafft. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die sehr umkämpft ist. Und dass es auch in eurem Leben sehr umkämpft ist. Und dass ihr immer wieder die Wahl habt. Entscheide ich mich dafür, so zu handeln wie Barnabas oder zu handeln wie Hananias. Auch heute noch gibt es diese Anfechtung und diesen Kampf in unserem Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir heute die gleichen Probleme haben wie damals. Und jetzt will ich euch mal bitten, dass ihr in euer Leben schaut. Vielleicht sind euch schon, währenddem ich hier gesprochen habe, einige Sachen aufgefallen, wo ihr genau wisst, dass Punkte sind, die bei euch sehr umkämpft sind. Ich glaube nämlich, dass wir alle diese Punkte haben. Die sehen nicht bei uns allen gleich aus, aber wir haben sie alle in unserem Leben. Wo bist du ein Heuchler? Wo bist du jemand, der nach Anerkennung strebt, obwohl er eigentlich nichts dahinter ist? Ich kenne es aus meinem Leben, dass ich oft ein Heuchler bin. Dass ich oft Sachen so darstelle, damit ich im guten Licht stehe. Und das kann ich ehrlich bekennen. Und ich bin überzeugt, dass es euch nicht anders geht, wenn ihr ganz ehrlich mit euch seid. Ich will dich einladen, dass du die Sachen, die dir jetzt in den Kopf gekommen sind, gleich beim Abendmahl vor Gott bringst. Und dich neu entscheidest dafür, dass du wie Barnabas handeln möchtest und nicht wie Hananias. Lass uns wie Barnabas werden. Lass uns Menschen mit einem reinen Herzen werden und mit reinen Motiven. Ein Mann, der alles gegeben hat und sich ganz in die Abhängigkeit Gottes gestellt hat. Falls du heute hierher gekommen bist und du hast das noch nie richtig mit Jesus verstanden und du kannst damit eigentlich nichts anfangen, dass die Apostel auch die ganze Zeit davon sprechen, dass Jesus auferstanden ist und so weiter, dann will ich dich gerne einladen, dass du mit deinen Fragen zu einem von uns Mitarbeitern kommst, entweder Leute, die hier Musik gemacht haben. Ich bin auch gerne bereit, mit dir zu sprechen darüber und würde mich freuen, deine Fragen zu hören, weil es geht darum, dass du vielleicht heute ein Teil werden kannst. Damals waren es 5000, heute sind es noch ein bisschen mehr, auf der ganzen Welt verstreut, und du kannst ein Teil von der Familie werden, weil Jesus dich über alle Maßen liebt. Und weil er dich heute fragen möchte, ob du ein Teil dieser Familie werden möchtest. Traue dich heute, einen von uns anzusprechen, um mehr darüber zu erfahren und über deine Fragen zu sprechen. Wisst ihr, Jesus kennenzulernen und ein Teil von dieser Bewegung zu werden, ist das Beste, was dir im Leben passieren kann. Und vielleicht ist heute der Moment, den Jesus für dich vorbereitet hat, damit du einsteigen kannst. Amen.